Einen wunderbaren Sabbatmorgen, liebe Glaubensgeschwister, liebe Gäste. Wir sind eingeladen, gemeinsam über das Wort Jesu nachzudenken. Es steht im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 14 und 15. Wir sehen es auch an der Leinwand. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Es war in Jerusalem an einem Freitag vor 2000 Jahren. Es war kein gewöhnlicher Freitag. Es war der Rüsttag, der Vorbereitungstag auf den großen Passa-Sabbat, auf einen der größten jüdischen Feste. Die Juden, speziell die jüdischen Führer, jubelten an diesem Tag. Gerade rechtzeitig vor dem großen Fest war es ihnen gelungen, den unbequemen, provokativen Wanderprediger aus Galiläa zum Schweigen zu bringen. Er wird nie wieder reden können. Er hängt am Kreuz. Aber das ist das nächste Problem. In einigen Stunden beginnt der große Pescha-Schabbat. Und nach ihren Satzungen ist es nicht erlaubt, einen Gekreuzigten über das Fest am Kreuz hängen zu lassen. So kommen Vertreter des Hohen Rates zu Pilatus mit der Bitte, Jesus und die beiden Mitgekreuzigten vom Kreuz abnehmen zu lassen. Sofort schickt Pilatus Soldaten zur Stelle. Sie sollen den Gekreuzigten die Beine brechen und vom Kreuz runternehmen. Aber noch jemand anderer kommt zu Pilatus, Josef von Arimathea. Auch er ist ein Mitglied des Großen Rates und er bittet Pilatus, dass er selbst Jesus vom Kreuz abnehmen und begraben darf. Auch er bekommt von Pilatus die Erlaubnis. Inzwischen sind die Soldaten von Pilatus auf Golgatha eingetroffen, schauen die Gekreuzigten und fangen mit der Arbeit an. Brechen die Beine dem einen auf der einen Seite, dann dem anderen auf der anderen Seite. Es bleibt noch der dritte in der Mitte. Und da sagt der eine Soldat, du, der lebt nicht mehr, der ist tot. Ein zweiter Soldat sticht ihm mit dem Speer in die Seite und sagt, der ist tot. Der kann nicht mehr weglaufen. Der muss man kein Bein brechen. Es wird ihm kein Bein gebrochen werden. So steht es im Alten Testament. Wisst ihr, die Kreuzigung, das war eine grausame Todesstrafe. Da starb man normalerweise nicht in einer oder zwei Stunden. Gemäß Aufzeichnungen von damals hatten die Gekreuzigten manchmal bis 10 Tage gelitten am Kreuz, bis sie verdurstet, vertrocknet und erschöpft starben. Und wieso ist Jesus tot nach so einer kurzen Zeit? Die Soldaten verstehen es nicht. Die Bibel verrät es uns. Es waren nicht die Nägel der römischen Soldaten. Es war die Last der Sünde, nicht seine Sünde, sondern der Sünde aller Menschen dieser Welt. Meine und deine Sünde war auch dabei. Und dann die Trennung von Gott, die sein Herz brach. Der Gott, der Heilige Vater, kann nicht mit einem verbunden sein, der sündenbeladen ist. In diesem Moment erscheint Josef von Arimathea. mit dem Schreiben des Pilatus und die Soldaten schauen das an und überlassen ihm gern die Arbeit und gehen weg. Josef kommt nicht allein, noch ein zweiter Mann, Nikodemus, ist dabei. Mit zwei schweren Säcken, 30 Kilo Salben, hat er bei sich, um Jesus einzubalsamieren. Gemeinsam nehmen sie Jesus vom Kreuz, legen ihn in Leinen und balsamieren ihn. Und dann legen sie ihn ins Felsengrab. Wer waren diese zwei Männer, Josef und Nikodemus? Josef von Arimathea war ein reicher Jude, ein Mitglied des Hohen Rats, ein geheimer Anhänger und Jünger Jesu. Mehr sagt uns die Bibel nicht. Nikodemus war auch ein Mitglied des Hohen Rates, auch ein reicher Mann, auch ein geheimer Jünger Jesu. Und Nikodemus, dem sind wir schon einmal im Johannesevangelium begegnet, im Kapitel 3. Es war in einer Nacht vor etwa 3 Jahren, als Nikodemus zu Jesus kam. Als angesehener Jude wagte er es nicht, öffentlich zu Jesus zu kommen. Und so kam er heimlich in der Nacht. Er hatte schon eine lange Zeit Jesus beobachtet und wusste, das, was Jesus tut, seine Reden, seine Ausstrahlung, seine Wunder, das kann kein gewöhnlicher Mensch sein. Und er war nicht der Einzige, der das wusste. Er sagt auch, wir wissen, du bist von Gott gekommen. Jesus geht gar nicht auf dieses Kompliment ein, sondern sagt ihm den bekannten Satz, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus versteht kein Wort. Ja nein, du siehst mich doch. Ich bin erwachsen. 40 Jahre alt. 80 Kilo schwer, 1,80 Meter groß. Wie kann ich wieder so klein werden, dass ich in den Leib meiner Mutter zurückgehen kann und nochmals geboren werden kann? Das meine ich auch nicht, sagt Jesus. Ich meine nicht eine physische Geburt. Ich meine eine geistliche Geburt aus Wasser und Geist. Aber Nikodemus versteht das immer noch nicht. Wasser und Geist, ja. Wie kann man aus Wasser und Geist geboren werden? Nikodemus weiß, es steht schon etwas im Alten Testament. Der Prophet Hesekiel zitiert und sagt, Gottes Wort, ich, der Herr, gieße reines Wasser über euch und gebe euch ein neues Herz. Und einen neuen Geist. Ich mache Menschen aus euch, die in meinen Geboten wandeln und meinen Willen tun. Ja, das ist schon etwas. Aber eine Wiedergeburt aus Wasser und Geist, im neutestamentlichen Sinn, das kannten die Juden nicht. Auch Nikodemus nicht. Und er konnte damit nicht viel anfangen. Und warum überhaupt eine neue Geburt? Er ist doch ein frommer Mann, ein treuer Israelit, er hält die Gebote, er hält den Sabbat, er ist ein Sohn Abrahams. Schon deswegen ist ihm doch sein Platz im Himmel sicher. Wozu braucht er eine neue Geburt? Das versteht er nicht. Wie die Geburt aus Wasser und Geist, verstehen wir das? Woran denken wir beim Wasser? Ja, natürlich an die Taufe. Aber ist die Taufe genau dasselbe wie die Wiedergeburt? Oder sind das zwei verschiedene Dinge, auch wenn sie zusammengehören? Eine Taufe können wir organisieren. Wir können planen und sagen, am nächsten Freitag um 18 Uhr wird der und die werden getauft. Können wir auch sagen, am nächsten Samstag um 18 Uhr werden die und die und werden wiedergeboren. Nein. Warum? Die Taufe, die ist sichtbar. Die geschieht da. Da haben wir die Organisation in unserer Hand. Aber die Wiedergeburt nicht, sie ist unsichtbar. Sie geschieht im Herzen, auf die der Heilige Geist wirkt. Unsichtbar wie der Wind, du spürst seine Wirkung, siehst ihn aber nicht, sagt Jesus. Und was meint Jesus mit Wasser? Mit der Samariterin am Brunnen spricht Jesus vom lebendigen Wasser. Das normale Wasser, dann hast du wieder Durst. Aber das Wasser, das ich habe, das Wasser des Lebens, wenn du von dem trinkst, dann wirst du auf Ewigkeit nicht dürsten. Wasser des Lebens, Wasser des Wortes. Wir haben das Wort auch in unserer Hand. Wir haben die Bibel, jeder kann lesen, jeder kann jemandem anderen etwas erzählen, jeder kann hören, lernen und wissen. Aber das alles nützt nichts, wenn der Heilige Geist nicht unsere Augen und Herzen öffnet. So, bevor Nikodemus nach Hause geht, bekommt er von Jesus noch einen dritten Gedanken mit auf den Weg. Und zwar ein Bild aus der Geschichte Israels. Wir schauen das Bild an. Nikodemus kennt die Schrift, er kennt und versteht diese Geschichte. Vor mehr als 1000 Jahren. Als die Israeliten aus Ägypten befreit durch die Wüste gingen, 40 Jahre lang durch die Wüste, aber sie lebten eigentlich, als wären sie nicht in einer Wüste, sondern in einem geschützten, organisierten Campus. Sie hatten Wasser und konnten trinken. Das Manna, das Brot vom Himmel, lag jeden Morgen auf dem Boden. Kein Skorpion, keine Schlange, kein anderes Wüstentier konnte sie erschrecken. Sie wusste ja gar nichts von den Gefahren der Wüste. Denn die Engel Gottes, jetzt bildlich gesprochen, standen Mann an Mann wie eine geschlossene Wand um das Lager der Israeliten und schirmten sie von allen Gefahren ab. Und die Israeliten, waren sie dankbar dafür? Nein. Sie murrten immer wieder gegen Gott und auch jetzt wieder. Und so ließ sie Gott ein bisschen die Gefahren der Wüste kennen. Und sagte zu den Engeln, wieder bildlich gesprochen, jetzt steht so ein bisschen auseinander, mach kleine Schlupflöcher und lass giftige Wüstenschlangen in das Lager. Viele Israeliten wurden von den Schlangen gestochen und starben. Und nun erinnerten sie sich wieder an Gott und baten Mose, bete für uns, dass Gott die Schlangen wegnimmt. Und was macht Gott? Er nimmt zuerst keine Schlange weg, sondern ordnet noch eine weitere dazu. Mose, mach eine glänzende Schlange aus einem Metall, hänge sie weit oben ans Holz, sodass sie alle sehen können. Und jeder, der gestochen ist, soll kommen, auf diese eherne, erhöhte Schlange schauen und er wird gesund. Echte Schlangen. Lebendige Schlangen brachten ihnen den Tod. Aber diese eherne Schlange, die nicht lebte, gab ihnen das Leben. Sicher gab es damals Menschen, die sagten, ah nein, so ein Humbug, da mache ich nicht mit. Sie gingen nicht, obwohl sie wussten, dass sie gebissen und totgeweiht waren. Und sie starben. Aber die, die Gott und Mose glaubten, gingen, schauten auf die Schlange und sie wurden gesund. Der Blick auf die erhöhte Schlange befreite sie von dem Schlangengift und von dem Tod. An der Schlange selbst, an diesem Stück Blech, kann es nicht gelegen haben. Die Israeliten haben diese Schlange sogar später verehrt und angebetet und sie mussten sie deshalb vernichten. Die Schlange war nämlich nur ein Bild und Bilder soll man nicht anbeten. Das Bild der Schlange ist auch ein Symbol. Eine Schlange ist eigentlich ein unsympathisches, ein gefährliches Tier. Ein Tier mit dem tödlichen Gift. Schon auf den ersten Seiten der Bibel im Paradies lesen wir von einer Schlange. Das heißt, das war die alte Schlange, die Sünde und Tod zu den Menschen brachte. Der Teufel. Und jetzt diese giftigen, todbringenden Schlangen, die auch wieder den Tod bringen. Warum braucht eigentlich Gott das Bild der bösen Schlange, die den Tod bringt, als Symbol für Rettung vor dem Tod, von dem Tod? Die vielen Schlangen in der Wüste stachen die Menschen und verursachten ihren Tod. Aber die eine auf dem Holz war keine böse Schlange. Sie war unschuldig, sie biss niemanden, sie tötete niemanden. Im Gegenteil, sie brachte Leben allen, die sie anschauen. Das hebräische Wort für Schlange heißt Nachasch. So ist es bei der Schlange im Paradies, bei diesen Schlangen in der Wüste und überall in der Bibel, wo es über Schlangen geht. Nur an einer einzigen Stelle der Bibel steht ein anderes Wort. Und zwar bei dieser erhöhten Schlange im 4. Mose 21 steht nicht Nachasch, Schlange, sondern Saraf. Und das Wurzel Saraf ist das gleiche Wurzel wie vom Wort Engel, Seraf. Seraphim, Cherubim und Seraphim in Mehrzahl. Das sind Engel Gottes, die um den Thron Gottes stehen. Eine Schlange, Nachasch, wird zu einem rettenden Engel, Saraf. Und jetzt sagt Jesus zu Nikodemus, genauso wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mit anderen Worten, wenn du, Nikodemus, einmal den erhöhten Sohn Gottes am Holz sehen wirst, genauso wie die Schlange damals erhöht wurde, dann wirst du es verstehen. 3 Jahre lang trägt Nikodemus diesen Gedanken und das Bild der erhöhten Schlange mit sich. Denkt darüber nach, beobachtet Jesus und ist immer mehr davon überzeugt, was er schon damals sagte. Dass es stimmt. Jesus ist von Gott gesandt. Er ist der Sohn Gottes, der als Menschensohn auf die Welt kam. Aber Wissen und Erleben ist nicht das Gleiche. Erst jetzt, an diesem Freitagnachmittag, wenn er hier auf Golgatha steht und Jesus am Kreuz hängen sieht, macht es ihm Klick. Bitte das zweite Bild. Ja, im Kopf hat Nikodemus das bekannte Bild der erhöhten Schlange in der Wüste und vor sich den erhöhten Sohn Gottes. Da ist die Schlange, hier ist Jesus. Damals war es die erhöhte Schlange, die den sterbenden Menschen ihr irdisches Leben zurückgab. Und hier ist es der gekreuzigte Jesus, der allen, die an ihn glauben, das ewige Leben schenkt. Und so steht Nikodemus da. Er steht vor dem Kreuz und denkt nach. Eigentlich hätte ich da hängen müssen. Denn auch ich bin von der alten Schlange gebissen und zum Tod, zum ewigen Tod verurteilt. Aber jetzt hängt Jesus genauso wie die Schlange damals hoch oben am Kreuz. Er stirbt an meiner Stelle, damit ich lebe. Ewig leben kann. Bitte Bild 3. Aus Liebe hat Gott seinen einzigen Sohn als Menschensohn auf die sündige Erde gesandt und unsere Sünde auf ihn gelegt. Oder wie es der Apostel Paulus über Jesus sagt, er ist für uns zur Sünde gemacht. Er ist als Sünder am Kreuz gestorben, obwohl er keine Sünde getan hat. Es war nicht seine, es war unsere Sünde, die ihn sein Leben kostete. Die Sünde von dir und die Sünde von mir. Ich bin und ich werde immer wieder schuldig vor Gott und vor den Menschen. Ich kann machen, was ich will. Ich bleibe trotzdem schuldig. Es gibt keinen Tag in meinem Leben, an dem ich sagen kann, heute habe ich nicht gesündigt. Aber ich weiß, für das ist Jesus am Kreuz gestorben. Für das hat er bezahlt. Ich bin gerettet, wenn ich auf ihn schaue. Wir haben ein wunderbares Lied gesungen auf Englisch vor der Predigt. Ich möchte die Strophe 2 und 3 auf Deutsch vorlesen. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen. Und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünden hängt er dort. Sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde keine Macht der Welt und keine Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich habe das alles nicht verdient. Ich lebe durch seine Gnade. Sein Blut bezahlte meine Schuld, damit ich Leben habe. Was ist Wiedergeburt? Genau das, was wir jetzt gelesen und vorher gesungen haben. Liebe Glaubensgeschwister, das ist das Wichtigste in unserem Leben. Wichtiger als alles andere, was wir glauben, lehren und predigen. Genauso wie Nikodemus vor 2000 Jahren, kann ich heute im stillen Gebet auf das Kreuz Jesus schauen und mit Nikodemus sagen, eigentlich hätte ich da hängen müssen. Aber jetzt bist du, Jesus, für mich ans Kreuz gegangen. Bitte, sagen wir diesen Satz im Stillen nach, jeder für sich selbst. Herr Jesus, du bist für meine Sünde ans Kreuz gegangen. Ja, auch für die Sünde von Jörg Kral. Und jeder, der will, kann an dieser Stelle seinen eigenen Namen nennen. Du hast für meine Schuld bezahlt. Du hast mich gerettet. Ich kann nur sagen, danke, Jesus. Danke für alles. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen.